Genau. Ich predige seit längerem über Schatzkiste Bibel. Wer hat denn schon ein paar Schätze gefunden? Also Eva hat ja eben schon gesagt, sie hat ein paar Schätze gefunden. Die sind nicht immer auf den ersten Blick zu sehen. Manchmal muss man ein bisschen graben, um nicht jeder entdeckt den gleichen Schatz. Wir haben unterschiedliche Schätze und nicht jeden spricht das Gleiche an. Aber es ist eine riesen Schatzkiste, die Bibel. Ich habe vor 14 Tagen mal denjenigen, die da waren, eine Hausaufgabe gegeben. Es ging darum, dass Gott ein Gleichnis gebraucht hat und gesagt: So, ich habe einen Weinberg gebaut und habe Pflanzen gepflanzt und diese Pflanzen auch gut gedüngt und immer umgegraben und so weiter. Und dann sagt er: Aber die Ernte blieb aus. Es war kümmerlich, es war sauer. Das, was ich mir erhofft habe von diesem Weinberg, war nicht da. Und das war ein Bild auf Israel, auf sein Volk. Der Weinberg ist sein Volk. Und dann habe ich die Frage gestellt: So, ist Gott ein Unternehmer, der sagt, so, ich habe jetzt ein Volk geschaffen und jetzt will ich aber auch was rausholen aus dem Volk. Ich will Verdienst machen, ich will einen Ertrag haben. Oder, und dann, das war die Frage, was hat Gott eigentlich in dieses Volk hinein investiert? Und was erwartet er als Ergebnis, als Ertrag, als Ernte? Das war die Hausaufgabe. Nur noch mal zur Erinnerung. Falls ihr die noch nicht gemacht habt, dürft ihr das noch nachholen. Ich wollte nur nachfragen, weil so, wenn ich so eine Hausaufgabe gebe und ich frage nicht nach, dann die ist nicht für mich. Ihr braucht nicht mir die Antwort geben. Die Antwort ist vor allen Dingen für dich. Weil es geht darum, Gott zu begreifen, wie er eigentlich wirklich ist von seinem Wesen her. Darum ging es mir dabei. Also macht euch noch mal Gedanken darüber. Wenn man Nachrichten schaut, der eine oder andere macht das ja, guckt in die Zeitung oder die Deutschen gucken abends um 8 die Tagesschau, dann fragt man sich oft, wie soll das bloß weitergehen? Überall Kriege um uns herum, der Wirtschaft geht schlechter, alles wird teurer und dazu kommen noch die ganzen persönlichen Kämpfe und Schwierigkeiten. Und da kann man einem schon mal die Freude oder die Hoffnung abhanden kommen. Aber ist wirklich alles so hoffnungslos? Hat Gott sich zurückgezogen? Nimmt das Böse überhand? Das ist die Frage, die ich mir manchmal stelle. Aber ich sage mal ganz deutlich, aus meiner Überzeugung stimmt das nicht. Das Böse nimmt nicht überhand. Also mir geht es manchmal auch so, dass gerade was ich eben beschrieben habe, dass ich immer nur Schwierigkeiten um mich herum sehe, alles, ne, alles negativ sehe. Und dann tut es mir gut, wenn ich mal eine andere Perspektive einnehme. Nicht so das direkte Umfeld und immer nur auf die negativen Dinge gucken, sondern mal 2 Schritte zurückgehen und mir das Ganze insgesamt angucke. Und mir hat dabei geholfen, tatsächlich geholfen, als ich diese Predigtreihe vorbereitet habe. Das hat mir geholfen, weil ich habe da, vorher habe ich viel in der Bibel gelesen, ja, immer wieder, aber immer nur das so im Blick gehabt, was ich gerade gelesen habe. Und da ich nicht alles vorlesen kann, wenn ich jetzt über die Bibel, über das Alte Testament spreche, sondern immer nur so Dinge rausnehmen kann und so einen Überblick verschaffen möchte, habe ich auch diesen Überblick gekriegt. Hab mal nicht nur gesehen, in welchen Schwierigkeiten das Volk Israel war und was sie alles durchgemacht haben und dass sie vertrieben worden sind und dass sie überfallen worden sind von Feinden und besiegt worden sind, all diese Dinge, da haben sie ja mittendrin gesteckt, was ja, wenn man sich unsere Schwierigkeiten betrachtet, viel, viel schlimmer war. Ja? So, und dann habe ich aber mal das Ganze gesehen, habe den Anfang gesehen, warum ist das eigentlich so passiert und wie ging es ihnen da? Und dann das Ende. Wenn man drinsteckt in den Schwierigkeiten, dann sieht man das Ende noch nicht. Und dann denkt man, es geht immer alles so weiter. Aber wenn man mal so eine Geschichte von damals betrachtet und das Ende anschaut und sieht, Gott lässt sie nicht da in diesen Schwierigkeiten, sondern holt sie raus und bringt sie zurück und fängt wieder an zu segnen, dann sieht man, nein, das, was ich im Moment im Blick habe, ist nicht alles, sondern es gibt mehr und Gott hat immer noch alles unter Kontrolle. Und das Böse wird nicht überhand nehmen, sondern das Böse wird besiegt werden und bestraft werden. Gott ist gut. Und er ist auch ein Richter. Das Gute segnet er und das Böse verurteilt er. Und so wird das auch am Ende sein. Also wir dürfen nicht den Blick nur immer auf das Negative nehmen, sondern wir dürfen auf unseren Herrn schauen, der höher ist, größer ist als jede Schwierigkeit und jedes Problem. Und darum geht es auch heute. Gott hat sich nicht zurückgezogen, noch nie. Er hat immer zu uns als Menschen gestanden. Und im Alten Testament lesen wir, wie er zu seinem Volk gestanden hat, als Beispiel dafür, wie er auch zu uns steht, wie er Menschen liebt. Ja, das können wir daran sehen. Und Gott hat sich seinem Volk immer offenbart. Er hat nie sich zurückgezogen, selbst wenn sie ihm nicht vertraut haben, wenn sie Götzendienst betrieben haben, wenn sie sich gegen seine Gebote gewandt haben und schlimmste Sünden begangen haben, hat er sich nicht zurückgezogen, sondern er hat zu ihnen gesprochen. Er hat sie ermahnt. Er hat gesagt, kehrt um. Ich will nicht, dass ihr auf diesem Weg weitergeht. Ich will nicht, dass ihr das macht. Kehrt um. Und wenn ihr nicht umkehrt, dann müsst ihr Böses erleben. Dann werdet ihr Konsequenzen tragen müssen. Das hat er ihnen vorher gesagt. So, er hat nicht mit einer großartigen Stimme aus dem Himmel gesprochen, sondern er hat Propheten gebraucht. Er hat Männer gebraucht, zum Teil auch Frauen gebraucht, zu denen er gesprochen hat und die dann die Botschaft weitergegeben haben. Die nennt man Propheten. Die reden das, was Gott ihnen gegeben hat. Und die habe ich mir letztes Mal schon ein Stück weit angeschaut, die großen Propheten, Jesaja und Jeremia, und heute sind noch ein paar mehr dran. Ich fange an mit Hesekiel. Auch der war ein Prophet, von Gott berufen. Und zwar, was wichtig ist dabei, ich schildere noch mal ganz kurz so ein bisschen geschichtlichen Ablauf. Als Israel in das Land, was Gott ihnen versprochen hat, kam, gab es erstmal überhaupt keinen König, sondern da waren nur Richter im Werk. Und später dann hat er Könige berufen, so wie es in den anderen Ländern drumherum auch war. Und zu Anfang, die guten Könige waren David und Salomo, aber danach hat sich das Land geteilt und die Könige waren mal gut und mal schlecht. Und es ging rauf und es ging wieder runter. Manche haben Gott vertraut und manche haben Götzendienst betrieben und schlimmste Sünden gegen Gott gehandelt und dann ging es dem Volk schlecht. So, das war die Zeit der Könige. Und zum Ende der Zeit der Könige, weil Gott genau da in dieser Zeit immer wieder gesprochen hat durch die Propheten, hat gesagt, so wenn ihr so weitermacht, dann werde ich euch aus diesem Land vertreiben. Und genau das passiert am Ende der Zeit der Könige. Da kommt Nebukadnezar, nimmt das Land ein und vertreibt das ganze Volk Israel und führt es ins Exil. Und dann sind sie 70 Jahre lang im Exil. Und dann sagt Gott, jetzt ist die Zeit vorbei, jetzt dürft ihr zurückkehren in euer Land. Und er bringt stückchenweise, also nicht alle auf einmal, sondern phasenweise, bringt er das Volk wieder ins Land zurück. Der Jerusalem wird wieder gebaut, das heißt zuerst wird der Tempel wieder aufgebaut, dann wird Jerusalem wieder gebaut. Genau, und diese Zeitspanne, die ging über mehrere Jahrhunderte, in dieser Zeitspanne wirken die Propheten. Und Hesekiel ist ein Prophet, der in der Zeit des Exils berufen wird. Also als das Volk im Ausland war und unter fremder Herrschaft war. Das sollte man so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn man die Propheten liest, in welcher Zeit ist das eigentlich? Dann versteht man viel besser auch die Botschaft der Propheten. Eigentlich könnte man denken, so als sie im Exil waren, also im Ausland, Unterdrückung praktisch, dass Hesekiel eine Botschaft kriegt, um das Volk wieder aufzubauen, weil es ging ihnen schlecht, logisch. Ne? Also wenn man verworfen worden, nicht zu Hause wohnt, sondern im Grunde genommen unter fremder Herrschaft wohnt, dann geht es einem nicht gut. Die haben sich nach Hause gesehnt. Aber sie waren der Meinung, das dauert nicht lange. Gott wird sie ganz, ganz schnell wieder zurückführen. Wir haben ja nichts falsch gemacht. Das war aus Versehen, das war keine Strafe, sondern das war aus Versehen, wir kehren ganz schnell zurück. Wir werden hier gar nicht erst heimisch. So, das war ihr Denken. Und deswegen bekommt Hesekiel nicht nur tröstende Botschaften, um sie wieder aufzubauen, sondern er hat auch ermahnende Botschaften und sagt, nee, Gott hat klar gesagt, warum ihr hier seid. Das ist eine Strafe für euch. Ihr habt schwer gesündigt und ihr müsst 70 Jahre hier bleiben. Also baut euch Häuser, macht euch heimisch, bekommt Kinder, ja, lebt als mein Volk hier weiter, aber in diesem fremden Land. Ordnet euch unter und lebt dort. Und das mussten sie erstmal begreifen. Das haben sie nicht begriffen. Deswegen spricht Hesekiel in dieser Hinsicht da, in diese Richtung. Bei Hesekiel merken wir, dass Gott sehr kreativ ist in der Art und Weise, wie er redet. Also er redet nicht nur mit dem Mund, sondern er gebraucht häufig, das habe ich schon mal gesagt, er gebraucht häufig Gleichnisse oder Bilder. Und bei Hesekiel war es so, dass er manches bildhaft darstellen sollte. Also ähnlich wie eine Pantomime. Also wer irgendwann, ich habe mal von Christen gehört, Pantomime ist nicht göttlich, das stimmt nicht. Hesekiel hat Pantomime gemacht. Ja, da, das, wenn ihr das mal nachlest, wirklich bildhaft den Leuten dargestellt, was passieren sollte und dann erklärt, was Gott damit sagen will. Ist wirklich interessant. So. Und Hesekiel hat aber nicht nur Ermahnung weiterzugeben. Auch da ist die Botschaft viel, vielfältiger. Und er hat viel auch Ermutigung für das Volk. Ein Beispiel will ich euch mal erzählen oder beziehungsweise vorlesen. Er hat eine Vision gehabt. Vision ist im Grunde genommen, er hat Bilder vor Augen gehabt, im Grunde wie ein Film, der vor seinen Augen abläuft, aber der nicht wirklich passiert ist, sondern das hat Gott ihm eingegeben. Das ist so, als wenn du träumst, so ähnlich. Aber er wusste genau, was da passiert. Ja? Und er war mittendrin in diesem Film. Und ich lese mal ein Stück davon. In Hesekiel 37, 1 bis 6. Das sind so ein kleiner Einblick in die Schatzkiste. Deswegen lese ich mal Bibelstellen, damit du Hunger kriegst auf das Wort Gottes. Die Hand Jahwes legte sich auf mich. Er entführte mich im Geist ins Freie und setzte mich mitten in einer Talebene ab, die voller Menschenknochen lag. Er führte mich rings um sie herum. Es waren unzählige und alle waren völlig ausgetrocknet. Dann fragte er mich, du Mensch, werden diese Knochen wohl wieder lebendig? Mein Herr, Jahwe, du weißt es, erwiderte ich. Da befahl er mir, Weissage über diese Knochen und ruf ihnen zu, ihr vertrockneten Knochen, hört das Wort Jahwes. So spricht Jahwe, der Herr, zu diesen Knochen. Passt auf, ich bringe Atem und Geist in euch, dass ihr lebt. Ich lege Sehnen an euch, lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Dann gebe ich meinen Geist in euch, dass ihr lebt. Ihr sollt erkennen, dass ich bin, der ich bin. Jahwe. Es geht natürlich noch weiter. Das dürft ihr dann selber lesen. Ob das wirklich so passiert, was Gott gesagt hat, ob Hesekiel gehorsam ist und das auch macht, das dürft ihr dann selber nachlesen. Aber worum geht es dabei? Warum hat er diese Knochen gesehen? Warum hat Gott gesagt, ich will nicht tot, sondern ich will leben? Ich will diese Knochen wieder auferwecken. Es war ein Bild auf das Volk Israel. Den Zustand in dieser Verbannung, im Exil. Tod. Kein Leben mehr, keine Hoffnung mehr. Tod. Und Hesekiel macht ihnen Mut. Gott will nicht, dass ihr tot bleibt, sondern er will euch wieder neues Leben geben. Er will euch wieder Sehnen geben, damit ihr euch bewegen könnt. Er will euch wieder Fleisch geben, damit ihr wieder Gestalt bekommt. Ich gebe euch meinem Atem und meine Seele, damit ihr wieder fröhlich seid. Er will sie wieder in den alten Zustand, wie sie vorher waren, wieder hineinbringen. So, das macht Mut. Das hat dem Volk Mut gemacht. Genau. So, das war noch in dem Moment noch nicht passiert, sondern das war eine Vorausschau. Das wird passieren. Und so hat Hesekiel auch nicht nur diese Botschaft nur an das Volk Gottes, sondern er hat noch mehr. Er hat manche Botschaft in seinem Buch aufgeschrieben, die weit, weit über das Volk Israel hinausgeht, sogar bis noch in die Zukunft, die noch nicht passiert ist. Also da stehen Verheißungen drin, die noch nicht erfüllt sind. Unter anderem zum Beispiel wird am Ende des Buches beschreibt er den neuen Tempel in Jerusalem. Im Moment gibt es in Jerusalem keinen Tempel Gottes. Der ist zerstört worden, 70 nach Christus, und er ist noch nicht wieder aufgebaut. Aber er sieht schon, dass dieser Tempel wieder aufgebaut wird. Er sieht den Zustand und er beschreibt detailliert, wie dieser Tempel aussieht, wie groß er ist und so weiter. Eine Schau weit in die Zukunft. Im Moment gibt es noch keinen Tempel. Und dann auch aus diesem Tempel, ein Strom ausgeht. Das heißt, erstmal ein kleiner Bach, der immer größer wird. Und der dann ins Tote Meer fließt. Und wir wissen, das Tote Meer heißt deswegen tot, weil es da kein Leben drin gibt. Aber wenn dieser Bach, der aus dem neuen Tempel, der später mal gebaut wird, hineinfließt, dann wird das Tote Meer lebendig und es wird wieder Fische darin geben. Auch das, also das ist selbst für uns zukünftig. Lesen wir in Hesekiel. Nur so ein paar kleine Leckerbissen, damit ihr Hunger kriegt, mal Hesekiel zu lesen. Denn das nächste Buch, Daniel, haben wir eben schon mal was von gehört. Nicht jeder bekommt eine Anweisung von Gott, Daniel zu lesen. Eigentlich haben wir die alle gekriegt, die Anweisung. Gott hat uns allen sein Wort gegeben und möchte, dass wir das auch lesen. Warum denn wohl? Weil er uns damit was mitteilen will. Und manchmal gibt es eine spezielle Anordnung, so wie bei Sophie, ja, weil Gott zu ihr was ganz Besonderes gesprochen hat. Genau, Daniel lebt zur gleichen Zeit wie Hesekiel, also auch in der Zeit des Exils, also als Israel nicht in ihrem Land gewohnt hat. Und sein Buch unterscheidet sich so ein bisschen von den anderen Propheten, weil es sind nicht nur Botschaften, die er empfangen hat und weitergibt, sondern Daniel ist so eine Mischung aus Geschichte, was er erlebt hat, er und seine Freunde, und dem, was er erfahren hat von Gott her und weitergegeben hat. Also interessant zu lesen, der ein oder andere, der früher mal Kinderstunde gemacht hat, der kennt sicherlich noch die Geschichten von Daniel aus der Löwengrube. Das ist so, das wird auch häufig als Kinderbücher und so weiter. Das ist so ein Wunder, was Gott getan hat, weil Daniel, vielleicht nochmal zur Erklärung, Daniel ist Jude in einem fremden Land, aber er und seine drei Freunde werden Beamte in diesem Land. Das heißt, sie werden zu Beamten berufen und dienen dem fremden Land unter einem fremden Herrscher, dienen aber diesem fremden Land. Also sie haben sich nicht zurückgezogen und sagen, wir wollen mit dem anderen Volk nichts zu tun haben. Nein, wir dienen diesem Land. Komplett andere Gesetzgebung als in Israel, aber trotzdem, sie ordnen sich dem Herrscher unter und dienen ihm. Und sie halten sich aber trotz alledem an die Gebote Gottes. Sie bleiben ihrem Gott verbunden und sind ihrem Gott sehr treu. Und nicht alles, was an Gesetzen in diesem fremden Land ist, ist übereinstimmend mit dem, was Gott gesagt hat. Und manches ist sogar dagegen. Und das halten sie nicht. Da wehren sie sich. Zum Beispiel den Herrscher, den Nebukadnezar, anzubeten. Das tun sie nicht. Da weigern sie sich. Und deswegen kriegen er und seine Freunde auch Schwierigkeiten und Widerstand und es wird ihnen mit dem Tod gedroht. Und dann kommt so eine Geschichte wie Daniel und die Löwengrube. Das heißt, er wird in eine Löwengrube geworfen Und was da passiert, das dürft ihr dann natürlich selber nachlesen, das erzähle ich euch nicht. Oder auch seine drei Freunde werden in einen Feuerofen geworfen, der heißer gemacht wird. Das ist eine nicht nur Foltermethode, sondern eine Methode, um Menschen umzubringen, um sie der Todesstrafe zuzuführen. Gibt es heute nicht mehr, aber das ist ein Ofen mit richtig Feuer drunter. Und die Leute, die drei da reinwerfen, die sterben an der Hitze, die unter diesem Ofen ist. Und was mit den drei Freunden passiert, dürft ihr nachlesen. Steht in Daniel drin. Der kommt zu großer Ehre in diesem Land, weil der Nebukadnezar, der Herrscher dieses Landes, Träume hat. Und diese Träume nicht versteht. Ich habe eben schon mal von Träumen gesprochen, auch der hatte diese Träume. In dem Fall war es nicht an die Propheten, sondern an den König selber. Und der hat seine ganzen Berater zusammengerufen und keiner konnte ihm sagen, wie dieser Traum aussieht, bis er an Daniel gekommen ist. Und Daniel hat Gottes Weisheit bekommen und Gott hat ihm gesagt, was dieser Traum bedeutet. Und er hat ihm das dann erklärt und deswegen hat er große Ehre bei diesem König und ist dann in der Karriereleiter immer höher gestiegen. Er war nachher der zweite Mann im Staat. Und eines dieser Träume, es waren nicht nur einer, sondern mehrere, aber einen dieser Träume, den lese ich euch mal vor. Daniel 2, 32 bis 35. Und zwar geht das um eine Statue, die Nebukadnezar gesehen hat. Der Kopf der Statue bestand aus gediegenem Gold. Brust und Arme waren aus Silber. Bauch und Lenden aus Bronze. Die Beine aus Eisen und ihre Füße zum Teil aus Eisen und zum Teil aus Ton. Während du sie noch anschautest, brach auf einmal ohne Zutun einer Menschenhand ein Stein los. Er traf die Füße der Statue, die aus Eisen und Ton bestanden, und zerschmetterte sie. Da wurden Eisen und Ton, Bronze, Silber und Gold miteinander zu Staub zermalmt. Auf einmal waren sie wie die Spreu auf dem Dreschplatz im Sommer. Der Wind trug sie fort und es war keine Spur mehr davon übrig. Aber der Stein, der die Statue zerschlagen hatte, wuchs zu einem riesigen Berg, der die ganze Erde erfüllte. So, Daniel deutet dann diesen Traum, er erklärt dann, was diese Statue bedeutet, dass es um vier Weltreiche geht, ja, und zwar damals schon, also ihr könnt das nachlesen, ich werde das nicht weiter erklären, ich möchte euch Hunger machen zum Nachlesen. Also er erklärt, dass das vier Weltreiche sind und dann erklärt er weiter, also ich habe jetzt diesen Zwischenschritt übersprungen in Daniel 2 ab Vers 44. In der Zeit dieser Königreiche wird der Gott des Himmels ein Reich errichten, das niemals untergehen wird. Dieses Reich wird nie einem anderen Volk überlassen werden. Im Gegenteil. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zum Verschwinden bringen, selbst aber ewig bestehen. Das hast du in dem Stein gesehen, der ohne menschliches Zutun losbrach und Eisen, Bronze, Ton, Silber und Gold zermalmte. Ein großer Gott hat den König wissen lassen, was nach dieser Zeit geschehen wird. Der Traum sagt die Wahrheit und seine Deutung ist zuverlässig. Warum habe ich diesen Bereich noch gelesen? Auch da geht es um die Zukunft, die noch nicht geschehen ist. Dieser Stein, von dem hier die Rede ist, das Reich Gottes und der König dieses Reiches Gottes ist Jesus. Und denk mal, was ich ganz zu Anfang gesagt habe. Nimmt das Böse Überhand in dieser Welt? Es sind so viele böse Machthaber in dieser Welt. Überall wird Krieg angefangen und ja, so viel Geld wird jetzt für Rüstung ausgegeben, weil man sich nicht vertraut, weil so viel Böses in dieser Welt ist. Und man könnte denken, das Böse nimmt Überhand. Hier ist die Antwort. Nein, das Böse wird nicht überhand nehmen. Gott hat immer noch die Herrschaft in seiner Hand. Und er wird ein Reich aufrichten, was niemals zerstört wird. Und Jesus ist derjenige, der dieses Reich regiert. Also es lohnt sich, an Gott festzuhalten. Am Ende des Buches Daniel empfängt er Bilder aus der Zukunft, für uns auch Zukunft, nämlich von der Zeit, was wir im Neuen Testament auch in der Offenbarung lesen, von der gleichen Zeit. Ja? Also Dinge, die weit, weit in Zukunft erst geschehen werden, auch für uns in Zukunft geschehen werden. Und es lohnt sich, das durchaus auch zu lesen, auch im Zusammenhang, auch im Kontext mit der Offenbarung. Weil die Offenbarung ist genau das auch, die Schau, was wird in Zukunft geschehen. Ja? Und da finden sich in Daniel eben halt auch Dinge, die man dann auch mit dem vergleichen kann, was steht eigentlich in der Offenbarung. Damit sind die großen Propheten gelesen, wenn ihr sie denn gelesen habt. Und es folgen noch 12 kleine Propheten. Warum heißen die kleine Propheten? Nicht deswegen, weil sie unbedeutend sind, sondern weil die Bücher nicht so groß sind. Die sind einfach kleiner. Deswegen heißen sie kleine Propheten. Und die sind gesammelt, die sind alle am Ende im Grunde genommen des Alten Testaments hingepackt. Aber diese 12 Propheten haben in dieser ganzen Zeit, die ich vorhin beschrieben habe, von den Königen bis zur Wiederkehr aus dem Exil, haben in dieser Zeit gewirkt. Und ich sage nochmal, es lohnt sich, erst die Könige, die Chronik zu lesen, ja, bevor man mit den Propheten anfängt, damit man gucken kann, was war da eigentlich passiert, in welcher Zeit war das eigentlich, damit man versteht, in welche Richtung diese Botschaft eigentlich geht, warum sie diese Botschaften bringen. Also wenn man dann nur liest, dass der Herr erzieht, ermahnt und droht, ja, dann kann man fast den Eindruck bekommen, Gott ist ein böser Gott, der immer nur draufhaut. Wenn man nicht versteht, warum Gott das tut. Böse Kinder müssen erzogen werden. Und für Gott ist das Volk Israel wie ein liebgewordenes Kind, was aber ungehorsam und rebellisch ist. Und das braucht Erziehung. Und deswegen spricht er so. Aber er liebt dieses Kind. Wenn er es nicht lieben würde, würde er es nicht erziehen. Dann würde er es einfach ins Chaos laufen lassen. Aber er will das nicht. Er will sie retten. Und deswegen spricht er so. So, also auch das kommt in den 12 Propheten, in den 12 kleinen Propheten. Das ist übrigens Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zephania, Haggai, Zacharja und Maleachi. Das sind die 12. Ich konnte die auch schon mal auswendig, aber das habe ich nicht behalten. Manches habt ihr vielleicht noch nie gehört von diesen kleinen Propheten. Manche weiß man, hat man auch schon mal gehört, aber es lohnt sich, sie durchaus auch zu lesen. Auch hier bei diesen 12 wird deutlich, wie vielfältig, also wie unterschiedlich, wie kreativ Gott ist mit seiner Botschaft. Nicht alle haben dieselbe Art, es weiterzugeben. Gott gebraucht, er gibt zwar die Botschaft, manchmal sagt er aber auch, wie die Botschaft weiterzugeben ist. Ja, manchmal, wie gesagt, bildhaft, so wie bei Hesekiel, dass er Dinge vorgemacht hat, ja, pantomimisch vorgemacht hat. Aber selbst wenn es Worte sind, die sie weitergeben, dann gehen sie durch den Propheten durch. Das heißt, er gibt es in der Art weiter, wie er es andere Sachen auch weitergibt. Gott schreibt ihm nicht vor, wörtlich, was er zu sagen hat, sondern er gibt es so weiter, wie er es immer weitergibt. Ja, das ist also immer dabei zu bedenken. Und trotzdem ist die Botschaft, der Kern dessen, was er sagt, immer das, was Gott ihm aufgetragen hat. Und manches Mal werden Propheten nicht nur in der Sprache gebraucht, sondern das ganze Leben, ihr ganzes Leben ist Prophetie. Bei Hosea, dem wird gesagt, wen er heiraten soll von Gott. Klare Anordnung. Der darf nicht heiraten, wen er will, sondern er sollte jemanden heiraten, Er durfte sich die durchaus aussuchen, aber es war eine klare Vorgabe, wen er heiraten sollte. Und dann bekommt er mit seiner Frau Kinder und Gott sagt ihm, nenn dein Kind so, weil es ist eine Botschaft, die ich meinem Volk geben will. Und seine drei Kinder haben Namen bekommen, durch die Gott zu dem Volk geredet hat. Ja, also sein ganzes Leben ist im Grunde genommen von Gott vereinnahmt und Gott redet auch durch sein Leben. Interessant. Oder ein anderes, wahrscheinlich kennen wir alle Jona und den Fisch, auch das ist in der Kinderstunde immer sehr beliebt. Jona, der von dem Fisch geschluckt wird und dann wieder an Land ausgespuckt wird. Warum? Jona, auch das ist mehr eine Geschichte, das ist nicht nur Botschaft, was Gott gesagt hat, sondern auch das ist mehr Geschichte. Wie geht Gott mit seinen Propheten um? Und Jona ist einer, der eine Botschaft empfängt und gesagt kriegt, so, du sollst nach Ninive gehen und eine Gerichtsbotschaft in diese Stadt hinein verkündigen, von Gott her. Und Jona weigert sich. Mach ich nicht. Und er läuft vor Gott weg. Wie kann man vor Gott weglaufen? Gott ist überall. Man kann vor Gott nicht weglaufen. Aber Jona versucht das, obwohl er Gott kennt, obwohl er weiß, wie groß Gott ist, er läuft weg. Und dann kommt diese Geschichte, ja, dass er ins Meer geworfen wird, weil die Bootsleute auf dem Schiff, in dem er ist, keine andere Chance mehr sehen, weil der Sturm so groß ist und sie alle umzubringen droht. Dann schmeißen sie ihn ins Meer und dann kommt der Fisch. Und dann ist Jona gehorsam und geht und verkündigt die Botschaft. Und dann ist er total sauer auf Gott, weil Gott tut nicht das, was er gesagt hat. Gott hat Gericht verkündigt, aber Ninive hat Buße getan und Gott verschont diese Stadt. Und Jona sagt, habe ich es doch gleich gewusst. Du machst nie das, was du sagst und schimpft auf Gott. Und dann geht Gott mit ihm um. Also er kümmert sich nicht nur um die vielen Menschen in der Stadt, sondern er kümmert sich auch um seine Boten. Das kann man daran so gut sehen. Wir sind nicht einfach nur Werkzeuge in der Hand Gottes, sondern Gott kümmert sich auch um seine Boten. Ja? Und er erklärt ihm ziemlich eindrücklich, auch erzieherisch, welches Herz Gott eigentlich hat und warum er manche Dinge tut. Ist interessant zu lesen. Manche Propheten von diesen 12 haben nur eine ganz, ganz kurze Botschaft. Die sind auch nicht wirklich sehr umfangreich. Obadja und Nahum sind ganz, ganz kurze Botschaften, auch nur sehr begrenzt. Ja? Und andere dagegen schauen weit in die Zukunft. Ja? Prophetie ist übrigens nicht immer nur in die Zukunft schauen, sondern sie spricht häufig auch von der Gegenwart oder auch von der Vergangenheit. Aber hier Prophetie kennt man häufig, dass man in die Zukunft schaut. Und manche tun das auch. Zum Beispiel Joel. Bei Joel finden wir den Hinweis auf die Ausgießung des Heiligen Geistes, was zu Pfingsten geschehen ist. Ja, ich will meinen Geist ausschütten auf alles Volk. Und wir bekommen Geist Gottes und seine Gaben. Wir haben vorhin vielleicht mitgekriegt, ich habe im Lobpreis in Zungen gesungen. Und Sophie hat vorhin von Zungenreden oder Sprachenreden gesprochen, dass Gott sie aufgefordert hat, in Sprachen zu reden. Das ist eine Gabe, die Gott gibt durch den Heiligen Geist. Wir sprechen Worte aus, die nicht aus uns herauskommen, sondern die Gott uns gibt. Das ist das Sprachengebet. Und das ist erst seit Pfingsten möglich, dass wir das können. Das ist eine Gabe, die Gott gegeben hat. Ja, und davon, wie gesagt, spricht Joel in seinem Buch. Nicht nur, sondern aber auch. Oder Micha sagt das 1000-jährige Friedensreich voraus. Auch das ist noch nicht eingetreten, das ist auch noch in der Zukunft. Dort lesen wir davon, dass Schwerter zu Pflugscharen geschmiedet werden. Habt ihr vielleicht schon mal in einem anderen Zusammenhang gehört? Die Friedensbewegung, vor allen Dingen, was war das, 80er, 90er Jahre, die hatten das sogar als Symbol und die hatten das so als ihr Motto. Schwerter zu Pflugscharen, das steht im Micha drin. Bloß die Friedensbewegung ist noch ein bisschen früh dran. Das geschieht erst im tausendjährigen Reich. Weil es geschieht nicht deswegen, weil die Menschen so sich besonnen haben und Frieden miteinander halten, sondern es geschieht dadurch, dass Jesus in diesem Friedensreich herrscht und uns nicht mehr erlaubt, Kriege zu führen. Gott greift ein. Könnt ihr euch vorstellen, dass es 1000 Jahre Frieden auf dieser Erde gibt? Ohne irgendjeden Krieg? Guckt euch um, wie viele Kriege es gibt. Und zwar nicht nur die, die in den Nachrichten erwähnt werden, sondern es gibt so viele andere Kriege, die gar nicht mehr in den Nachrichten vorkommen. Überall auf der Welt, überall gibt es Krieg. Wir kriegen es nicht hin. Aber wenn Jesus kommt, dann wird er uns Menschen dazu bringen, Frieden zu halten. Dann werden die Schwerter, die Panzer, die Drohnen, die Kampfflugzeuge umgeschmiedet. Dann brauchen wir sie nicht mehr. Ist aber noch in Zukunft. Auch Sacharja, schweres Wort, Sacharja, spricht von dieser Zeit. Und auch das, was er da schreibt, scheint uns im Moment unvorstellbar zu sein. Ich lese das mal, Sacharja 8, 20 bis 22. So spricht Jahwe, der allmächtige Gott. Es wird noch geschehen, dass viele Völker herbeikommen und die Bewohner ganzer Städte, die Einwohner der einen Stadt werden zu anderen gehen und sagen, kommt, wir wollen hingehen, um Jahwe zu besänftigen. Wir wollen Jahwe, den allmächtigen Gott, aufsuchen. Auch ich will hingehen. Und so werden viele und große Völker nach Jerusalem kommen, um dem allmächtigen Gott aufzusuchen und ihn gnädig zu stimmen. Wer holt heute Rat in Jerusalem? Die geben alle Rat. Ja, und die kritisieren Israel. Aber wer holt sich Rat bei Israel, in Jerusalem? Wer holt sich Rat? Könnt ihr euch das vorstellen? Alle Völker, ganze Städte gehen nach Jerusalem und holen sich Rat. Das wird in Zukunft passieren. Darauf warten wir noch. Und auch Maleachi gibt uns einen Ausblick auf die zukünftige Zeit. Maleachi 3, 19 bis 21. Denn der Tag kommt, der wie ein Feuer im Backofen lodert. Er wird alle Frechen und Gottesverächter wie Strohstoppeln verbrennen und weder Wurzel noch Zweig übrig lassen, spricht Jahwe, der allmächtige Gott. Aber euch, die ihr meinem Namen fürchtet, wird die Sonne aufgehen. Gerechtigkeit und Heilung strahlen für euch auf. Und ihr werdet Freudensprünge machen wie Kälber, die man auf die Weide hinauslässt. Dann werdet ihr die Gottlosen zertreten. An dem von mir herbeigeführten Tag werden sie wie Staub unter euren Fußsohlen sein, spricht Jahwe, der allmächtige Gott. Hier ist vom zukünftigen Gericht die Rede. Gott wird Gericht halten. Das heißt, er lässt das Böse nicht einfach laufen, sondern er wird die Bösen richten. Und davon ist hier die Rede. Mir macht dieser Ausblick von diesem Hier und Jetzt in diese Zukunft, Gott sagt, was am Ende sein wird. Mir macht das Mut, dass Gott immer noch das Heft in der Hand hat und dass er es nicht aus der Hand lässt, sondern er hat seinen Plan und er führt seinen Plan zum Ende. Und das ist das, was ich da gerade vorgelesen habe, das ist zu Ende. Wenn die Menschheit vor Gott steht, jeder Mensch, der jemals gelebt hat, wird vor Gott stehen müssen und sich verantworten müssen. Und Gott wird richten. Die, die ihm nicht gehorcht haben, die Böses getan haben in ihrem Leben, die werden gerichtet. Das stand hier eben ganz deutlich. Aber die, die sich an ihn gehalten haben, die ihm vertraut haben, die gesagt haben, Gott, dir will ich vertrauen, mit dir will ich leben, die werden sich freuen, wie die Mastkälber, so steht es in einer anderen Übersetzung. Kälber, die viel zu lange noch im Stall waren und endlich auf die frische Weide, Frühlings, ja, frisch grün, endlich mal Sonne sehen und die hüpfen wie die Mastkälber. Und so werden wir sein. Wir brauchen keine Angst vor dem Gericht zu haben, wenn wir Jesus haben. Jesus ist unser Retter. Den hat Gott geschickt, damit wir im Gericht nicht verurteilt werden, sondern an ihm dranbleiben. Er hat uns mit Gott versöhnt. Und deswegen, das ist die Rettung, die Gott vorgesehen hat in der ganzen Bibel. Und ich habe eben Altes Testament gelesen. Jesus ist auch im Alten Testament überall zu finden und diese Aussicht auf den Retter ist überall zu finden, gerade auch in den Propheten. Der Hinblick in Jesus, als Jesus gekommen ist, hat sich das erfüllt, dass Gott Menschen retten will. Jeden Menschen, nicht nur das Volk Israel, sondern jeden Menschen retten will. Das heißt, wer Jesus in sein Herz aufnimmt und sagt, Jesus, ich krieg's nicht alleine hin. Ich brauche dich und ich lade dich ein, dass du mein Leben bestimmst. Dass du mich mit diesem mächtigen, allmächtigen Gott, der über diese Erde herrscht, versöhnst und ich ein Kind Gottes werde. Eva hat davon vorhin gesprochen, unser Vater im Himmel, dass er mein Vater wird und sich um mich kümmert, mich liebt, mich versorgt, mich beschützt und am Ende rettet. Diesen Gott, der hat sich nicht zurückgezogen, der hat sich offenbart in seinem Wort. Und er zeigt uns, schließt uns sein Wort auf und zeigt uns die Schätze in seinem Wort. Mit Malachi endet übrigens das Alte Testament. Und das nächste Buch ist Matthäus im Neuen Testament. Da bin ich ja schon gewesen. Aber da kommt Jesus. Das ist gleich der nächste Schritt. Ja. Er rettet uns. Das ist die Botschaft, die in der Bibel steht. Er rettet uns und er hilft uns hindurch, durch jede Schwierigkeit. So, wenn Gott heute Morgen zu dir gesprochen hat, und ich bin überzeugt, er hat zu dir gesprochen, auf unterschiedliche Art und Weise, nicht jeder hat die gleiche Botschaft gehört. Aber wenn er jetzt zu dir gesprochen hat, zum Beispiel wie wichtig sein Wort ist und wie gut es ist, darin zu lesen, weil da so viele Schätze drin sind. Dann sei gehorsam und lies. Schnapp dir die Bibel und lies. Find die Schätze, die der Herr für dich bereitet hat. Und ich sage dir, du kannst die Bibel immer und immer wieder durchlesen und du findest immer neue Schätze. Weil der Herr dich immer auf andere Dinge hinweist. Und die haben immer was mit dir zu tun. Es ist nie so, dass das nur Geschichten sind. Es hat immer was auch mit dir zu tun. Aber wenn der Herr zu dir gesprochen hat und gesagt, ich rufe dich zu mir, ich möchte, dass du mein Kind wirst, ich möchte, dass du Jesus kennenlernst und Jesus einlädst in dein Leben, dann darfst du das heute Morgen auch tun. Im Gebet. Jesus hört dein Gebet. Lad ihn ein in dein Leben. Und wir stehen dir gern zur Seite, wenn du nicht weißt genau, wie das gehen soll, sprich uns an, all die, die ein Namensschild haben, die kannst du gerne ansprechen und die beten mit dir zusammen. Und jetzt mache ich Schluss. Genau. Denk daran, wie die Mastkälber. So sind wir, wenn wir Gott vertrauen. Ja? In Freude, in Jubel, unser Herr ist der König.